2. Mose 33. Wie gesagt, ich war auf den Camps, Praiseland Camps, die letzten 2 Wochen, und unser Thema da war, dass wir Aliens sind, dass wir Fremde sind in dieser Welt. Wie uns der Apostel Paulus im Neuen Testament sagt, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind auf der Durchreise hier. Unser himmlisches Zuhause oder unser Zuhause ist da oben. Und dafür leben wir. Und das ist so wichtig, dass wir diese ewige geistliche Perspektive bewahren. Und als ich so drüber nachgedacht habe, Aliens nicht von dieser Welt, habe ich an Mose gedacht. Und es ist so einfach, dass wir diese Perspektive verlieren, oder? Dass wir so in diesem Hier und Jetzt gefangen sind, und ganz klar, die ganze Welt gaukelt uns vor, das, was wirklich zählt, ist das Materielle, dass du möglichst viel Zeug anhäufst in dieser Welt und dass du Karriere machst und all diese Dinge. Und das ist gar nicht schlecht, wenn wir das für Gott tun und wenn wir das für Gott einsetzen, für sein Reich. Aber was wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht für das Hier und Jetzt leben. Nicht für uns selbst leben, sondern unser Leben gehört nicht uns selbst. Wir sind erkauft durch einen Preis. Wir gehören Gott und wir wollen hier für ihn und für sein Reich leben. Wir wollen eine größere Vision haben als nur uns selbst oder unsere kleine Familie oder unser kleines Reich, was wir uns geschaffen haben. Es geht um so viel mehr. Es geht um Gottes Reich. Und das ist begeisternd für mich. Dieser Gott, der ganze Universum, alles was existiert, geschaffen hat. Dieser Gott, der alles beherrscht, der auf dem Thron sitzt. Und wir dürfen Teil sein von diesem viel Größeren, dass wir an seinem Reich bauen, wie wir im Vater unser beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So hier bei mir, in meinem Leben, da wo du mich hingestellt hast. Und so sind wir Botschafter an Christi Stadt, sagt unser Paulus. Wir sind Abgesandte von der anderen Welt, wenn wir so sagen wollen. Von Gottes Welt, vom Reich des Lichts. Wir sind versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Und wir dürfen seine Lichter, seine Botschafter sein hier in dieser Welt. Aber ich glaube, wir können diesen Auftrag nur wirklich gut oder halbwegs befriedigend erfüllen, wenn wir die Perspektive bewahren, wenn wir das nicht vergessen. Und hier in 2. Mose 33 an Mose gedacht, und das ist eine Stelle, die mir viel bedeutet. Mose hatte dieses Herz, er wollte mehr von Gott, er wollte Gott sehen, er wollte Gott kennen, er wollte für Gott leben. Und der Hintergrund für diese Begebenheit hier in 2. Mose 33, das große Bild ist, Gott hat sein Volk Israel erlöst aus der Sklaverei in Ägypten. Und dann ist der Herr vor ihnen hergezogen. Gott ist immer da, aber Gott hat sich selbst sozusagen sichtbar, erfahrbar gemacht für sein Volk, seine Gegenwart ihnen ganz besonders, in einer ganz besonderen Art und Weise geschenkt, indem er durch eine Feuersäule vor ihnen hergezogen ist. Das war bei Nacht und bei Tag in einer Wolke. Und Gott hat am Sinai zu seinem Volk gesagt, ihr seid mein Eigentum, ihr seid ein Königreich von Priestern, ihr seid eine heilige Nation. Das ist übrigens das, was Gott uns auch im Neuen Testament sagt es zu uns im 1. Petrus 2, Vers 9. Das ist, wer wir jetzt sind. Und Mose ist dann 40 Tage lang auf den Berg gegangen, hat er die 10 Gebote empfangen und noch viel mehr. Und das Volk ist irgendwie ungeduldig geworden. Denen hat es nicht genügt, einen, mehr oder weniger unsichtbaren Gott zu haben, einen geistlichen Gott zu haben. Die wollten Bilder haben, Gottes Bilder wie die Völker um sie herum. Sie wollten nicht im Glauben leben, würden wir sagen, sondern im Schauen. Die wollten was zum Sehen haben, was zum Anfassen, was Materielles. Und ihr kennt die Geschichte, sie haben ein goldenes Kalb geschnitzt oder so ein goldenes Stierbild. Und dann ist Mose herabgekommen vom Berg und war stinksauer. Wisst ihr, wer war der größte Gesetzesbrecher in der Bibel? Es war Mose, weil er hat alle Gesetze auf einmal gebrochen. Als er hier vom Berg runterkam und das goldene Kalb sah und diese wilde, unmoralische Party, die das Volk da gefeiert hat, hat er die 10 Gebote, die er in den Steintafeln in seiner Hand hielt, vom Boden geschmissen und hat sie zerschmettert. Und dann wurden diese Götzendiener bestraft. Und dann lesen wir hier im 2. Mose 33, das ist der Kontext. Der Herr redete zu Mose, Vers 1, geh, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, also Gott spricht hier zu Mose, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt, also wo Landwirtschaft wunderbar gedeiht, wo Überfluss ist. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein heilstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Gott sagt, du zieh hinauf mit dem Volk in das verheißene Land. Ich werde einen Engel mit euch schicken, der euch führt, der euch hier den Weg weist, aber ich selbst werde nicht mit euch hinaufziehen. Wie gesagt, Gott ist allgegenwärtig, er ist überall, aber Gott sagt, ich werde nicht in dieser besonderen Art und Weise in eurer Mitte hinaufziehen, um euch zu schonen, damit ich euch nicht vernichte, weil unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, unser Gott ist ein heiliger Gott. Ein ehrfurchtgebietender Gott. Und er möchte mit Unreinheit, mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Und so sagt Gott, ich schicke einen Engel mit euch. Ich werde nimmer selbst persönlich in dieser Form, für euch ertragbaren Form auch, von dieser Wolkensäule und Feuersäule vor euch herziehen. Sondern ich werde einen Engel schicken, um euch zu schonen, damit ich nicht euch vernichte. Und dann lesen wir im Vers 4, als das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halbstarriges Volk. Mit einem starren Hals. Dickköpfig, würden wir heute in unserer Sprache sagen. Ihr seid ein halsstarriges Volk, zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, und ich werde wissen, was ich dir tun soll. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Und Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager, für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Das war nicht das Heiligtum, aber Mose hat ein Zelt außerhalb des Lagers aufgeschlagen, nicht in der Mitte des Lagers, und dort ist er Gott begegnet in dieser erfahrbaren, sichtbaren Art und Weise, in dieser persönlichen Art und Weise, da war Trennung da. Gott hat sich so ein Stück weit abgesondert von seinem Volk. In der Bergpredigt sagt Jesus, glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und es gibt nur einen Weg, wie wir rein werden können, und das ist Jesus. Wenn wir im Glauben annehmen, dass er für unsere persönliche Schuld bezahlt hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit und dass er uns die Sünden vergibt. Wir sehen hier Trennung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch so oft, Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule, diese Repräsentation von Gottes Gegenwart, herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen und der Herr redete mit Mose. Hat sich verabredet mit Mose sozusagen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Ne? Persönliche Beziehung, ein persönliches Gespräch, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück. Sein Diener Josua, aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Gott redete auf diese wunderbare persönliche Art und Weise mit Mose. Steht hier von Angesicht zu Angesicht. In 4. Mose 12 heißt es von Mund zu Mund. Kein Mensch kann Gott sehen und leben. Aber Gott ist Mose hier in der Art und Weise erschienen, in der Form, die er ertragen konnte. Vielleicht war es in dieser Form dieser Wolke. Aber er konnte nicht die volle Herrlichkeit Gottes sehen, weil das kann kein Mensch ertragen. Das wäre so, als würden wir in die Sonne schauen, ohne Schutzbrille. Das können wir nicht ertragen. Als der Auferstandene verherrlichte Jesus dem Apostel Paulus, oder damals war er noch der Saulus, der die Christen verfolgt hat, als er dem erschienen ist in seiner Herrlichkeit, war Saulus blind für 3 Tage. Er konnte das Licht nicht ertragen. Aber was wir hier sehen, ist ein vertrautes Gespräch zwischen 2 Freunden. Und es ist nicht wunderbar, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich nenne euch nimmer meine Diener, ich nenne euch meine Freunde. Ist wunderbar, oder? Diese Qualität von Beziehung, die wir hier sehen. Mose unterhielt sich mit Gott von Person zu Person. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Dafür sind wir geschaffen. Gott hat uns Menschen in seinem Bild geschaffen, als Personen, als Persönlichkeiten, fähig für eine persönliche Beziehung. Und dafür sind wir geschaffen. Für eine persönliche Beziehung mit Gott. Und Sünde hat es vermasselt, deswegen ist Gott in Jesus Mensch geworden und hat ein perfektes Leben gelebt, was wir nicht leben können. Und dann hat Jesus am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen, es sich zurechnen lassen und hat für uns bezahlt. Entschuldigung, ich kratze heute tierisch im Hals. Aber dieses Miteinander reden von Person zu Person. Wir sehen das im Garten Eden, als Gott spazieren ging mit den ersten Menschen und diese Art der Beziehung hatte, ein vertrautes Gespräch zwischen Freunden. Wie wunderbar das ist hier. Mose nun sagte zum Herrn, Vers 12, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Ich kenne dich mit Namen, ich kenne dich persönlich, du hast Gnade oder Gunst gefunden. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Also dein. Es ist persönlich hier. Gott kennt dich persönlich. Und haben wir Gunst gefunden in Gottes Augen? Schaut auf Jesus am Kreuz. So viel Gunst haben wir gefunden in Gottes Augen. so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Und ich finde das interessant und das fordert mich echt heraus, Mose an diesem Punkt, der bleibt nicht stehen in seiner Beziehung mit Gott. Er sagt, Gott, du kennst mich, ich kenne dich, ich habe Gunst gefunden, Gnade gefunden in deinen Augen und so offenbar dich mir doch noch mehr. Lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne, damit ich dich noch besser kenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen, noch mehr Gnade, noch mehr Gunst. So dieser Kreislauf. Mose war nicht zufrieden, wo er gerade stand mit Gott zu diesem Zeitpunkt. Er hat eigentlich seine Beziehung gebraucht in einem gewissen Sinn als Argument, um ihn noch besser kennenzulernen. Er hat gesagt, Gott, da ich Gunst gefunden habe, da du mich kennst, dann lass mich dich noch mehr erkennen, damit ich noch mehr Gunst finde in deinen Augen. So dieser Kreislauf. Und das gefällt Gott eigentlich. Seht hier im Vers 14, er sagt, er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen. Angesicht ist Gottes Gegenwart. Wie gesagt, Gott ist allgegenwärtig, aber es gibt verschiedene Arten der Beziehung, der Qualität der Beziehung. Ich habe eine andere Beziehung zu der Person, die an der Bushaltestelle neben mir steht, auf dem Bus wartet, und zu meiner Frau, mit der ich verheiratet bin. Andere Qualität der Beziehung. Und so das Angesicht Gottes. Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Mose hat darum gebeten, um dieses persönliche Angesicht Gottes, um diese persönliche Führung Gottes. Diese Beziehung ist hier gemeint, diese Art der Beziehung. Gott, ich will, dass du mich persönlich führst. Ich will, dass du persönlich wirkst in meinem Leben, dass du eingreifst. Ich will dich persönlich kennenlernen. Ich will dich persönlich erfahren. Diese Art der Beziehung ist hier gemeint. Und er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Gottes Gegenwart, wenn wir uns dessen bewusst sind, das bringt Ruhe und Frieden in unser Leben. Paulus hat gesagt in Römer 8, wenn Gott für uns ist in Christus, dann wer kann gegen uns sein? Wir haben dieses Lied heute gesungen, wer wird uns trennen von der Liebe Gottes? Nichts, weder Höhe noch Tiefe und so weiter. Und so fort, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also wenn ich mir dessen bewusst bin, dass Gott mit mir ist, dass ich nicht allein bin, dass er da ist, dass er es gut mit mir meint, das bringt einen unheimlichen Frieden in mein Leben und eine Ruhe. Wir haben im Hebräerbrief davon gesprochen, von nicht allzu langer Zeit. Diese Sabbatruhe, die erfüllt ist in Jesus Christus. Ich darf ruhen in ihm, in dem, was er für mich getan hat. Ich darf ruhen darin, dass er mich versöhnt hat mit Gott, dem Vater. Im Philipperbrief sagt uns Paulus, dass wir unsere Sorgen, unsere Anliegen mit Dank vor Gott bringen sollen und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Also er antwortete, das ist jetzt Gott, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er, Mose, aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst, und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Also Mose sagt, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann lass uns das Ganze vergessen, diese ganze Unternehmung hier, dann führ uns nicht dann in das verheißene Land, dann bleiben wir hier. Gott, wenn du nicht mitgehst, diese Art der persönlichen Beziehung, Gott, wenn wir das nicht haben können, dann ist das verheißene Land nicht das verheißene Land. Dann lass es gut sein. Lass uns es lassen. Dadurch ist auch Gottes Volk ausgezeichnet durch seine Gegenwart, dass er aktiv ist in unserem Leben. Diese lebendige Beziehung mit ihm. Und das ist so wichtig. Ich denke, Mose hatte dieses Verlangen und dieses Bewusstsein, wir müssen in der Gegenwart Gottes leben. Ich meine, Gott ist da, aber sind wir uns dessen bewusst? Leben wir in diesem Bewusstsein seiner Gegenwart? Leben wir diese persönliche Beziehung mit ihm? Ich denke, wir müssen bestimmt sein, so wie der Mose. Kein Tag ohne ihn. Gott, wenn du nicht mit mir gehst, dann bleibe ich im Bett heute. Ich will dich erfahren. Ich will, dass du mich führst. Das ist wahrscheinlich der größte Fluch im Leben eines Christen, wenn er dieses Bewusstsein von Gottes persönlicher Gegenwart verliert in seinem Leben. Und das ist ein Realitätsverlust. Weil die Realität ist, dass Gott hier ist. Und wenn du dich Jesus anvertraut hast, dann ist die Realität, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast und haben kannst. Die Welt sagt uns natürlich, Gott ist nicht da, es gibt nichts Übernatürliches, nichts Geistliches. Das Sichtbare, das ist, worauf es ankommt, das ist wichtig. Im 2. Korintherbrief steht, das Sichtbare, das ist zeitlich, das ist vergänglich. Aber das Unsichtbare, das ist ewig, das ist eigentlich das, was wirklich zählt. Und wir lassen uns beeinflussen oft von dem Denken dieser Welt oder im Alltag. Wir verlieren diese Perspektive. Ich denke, ein Beispiel in der Bibel sind die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. In Lukas 24. Die, ja, im Prinzip ungläubig waren. Wir können uns denen nicht verübeln. Ich meine, wir lesen das Neue Testament und von der Auferstehung und diese Dinge sind Realität für uns und sind uns vertraut. Für die Jünger damals, Jesus hatte gesagt, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde auferstehen am dritten Tag. Das haben die Jünger so oft überhört. Und die hatten brennende Herzen für Jesus, die waren unterwegs mit ihm. Er war der Messias, er war der Hoffnung, oh, er wird sein Reich aufrichten hier in dieser Welt. Und dann mussten sie mit ansehen, wie Jesus verhaftet wird und verurteilt wird und an ein Kreuz geschlagen wird und stirbt. In dem Moment ist ihre Hoffnung, ihr Feuer im Herzen, das ist alles mitgestorben. Sie waren völlig desillusioniert und enttäuscht, verzweifelt. Die haben alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen und boah, jetzt ist er tot. Sie waren ausgebrannt, würden wir vielleicht sagen. Und dann sind sie unterwegs hier, von Jerusalem nach Emmaus. Und der auferstandene Jesus kommt zu ihnen und geht mit ihnen und sagt, hey Jungs, was geht ab? Worüber unterhaltet ihr euch denn gerade? Ah, bist du der Einzige, der nicht gehört hat, was passiert ist? Nö, was ist denn passiert? Erzähl mal ein bisschen. Ich finde es schön, dass Jesus uns immer zu dieser persönlichen Beziehung herausfordert. Er wusste natürlich, was passiert ist. Er war ja der Hauptdarsteller von dem Ganzen. Erzählt mal, ich will von euch hören. Ich will persönlich Gemeinschaft haben mit euch. Und dann erzählen sie so und sie sagen, ja, wir haben geglaubt, dass er ein Prophet ist, dass er der Messias ist. Wir haben geglaubt, aber jetzt war er tot in ihren Denken, in ihren Augen. Und sie haben immer noch gedacht, dass er ein Prophet war, aber irgendwie, dass er der Messias war, das haben sie nicht mehr geglaubt und sie waren so blind. Jesus war mit ihnen, aber sie konnten ihn nicht sehen. Und das ist, was Unglaube tut. Macht uns blind, raubt uns die Freude, raubt uns den Frieden, bläst dieses Feuer in unserem Herzen aus. Und dann, ihr kennt die Geschichte, hat Jesus ihnen eine Bibelstunde gegeben. Hier das ganze Alte Testament und ihnen gezeigt, dass der Messias leiden muss und dass er auferstehen wird. Und dann hat er Brot gebrochen mit ihnen und in dem Moment haben sie ihn erkannt. Und Jesus wurde unsichtbar. Steht nicht, dass er nicht mehr da war, aber er war unsichtbar. Und plötzlich hatten die Jünger wieder diese brennenden Herzen. Die haben gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und wie uns die Schriften öffnete. Und die Jungs sind begeistert zurückgelaufen und haben den anderen erzählt, was passiert ist, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Und sie waren begeistert, obwohl sie ihn nimmer gesehen haben. Aber sie wussten, er war da mit ihnen. Umstände haben sich nicht verändert. Aber ihr Glaube hat sich verändert, ihr Herz hat sich verändert. Warum? Weil sie Jesus getroffen haben, mit ihm geredet haben und auf ihn gehört haben in seinem Wort, Bibel mit ihm studiert haben, Brot gebrochen haben mit ihm, Gemeinschaft hatten. Vielleicht geht es ja ähnlich wie diesen Jüngern. Du sagst, Mann, ich habe mal gebrannt für Jesus, aber irgendwie, ehrlich gesagt, gab es schwierige Umstände in meinem Leben, die ich nicht wirklich verstehen kann. Bin so eingelullt worden von dem Hier und Jetzt, von meinem Geschäft und den Zahlen und dieses Hier und Jetzt, von meinen Freunden vielleicht, die Jesus nicht nachfolgen, mitgerissen worden in diesem irdischen Denken, diesen Wettkampf, wer den neuesten iPod hat und das neueste Auto, und ich habe mich damit reinziehen lassen und irgendwie habe ich vergessen, dass Gott da ist, diese Beziehung vernachlässigt zu pflegen. Vielleicht ist der Unglaube in mein Herz gekrochen. Vielleicht habe ich begonnen, an der Güte Gottes zu zweifeln. Verbring Zeit mit Jesus. Als Christen, wir können zurückschauen auf die Vergangenheit, was nicht so gut gelaufen ist. Wir können herumschauen auf die Umstände, was derzeit nicht gut läuft, oder wir können aufschauen. Und das ist so wichtig, dass wir gerade, wenn wir durch Herausforderungen gehen, und oft ist der Alltag eine Herausforderung. Oft geht es uns geistlich besser, wenn wir wirklich gefordert sind, als wenn es einfach diese Mühle, dieses Hamsterrad des Alltags. Und wir müssen Jesus sehen da drinnen. Sehen, dass Jesus da ist. Das wird mein Leben verändern. Das bringt Zuversicht und Gelassenheit und auch Reinheit in mein Leben. Die Motivation für das, was ich tue. Wir müssen uns im Glauben einlassen auf diese Verheißungen Gottes. Bewusst in Gottes Gegenwart leben. Sonst sind wir eigentlich nicht biblische Christen. Auch in diesem Bewusstsein, dass es immer mehr gibt von Gott. Das ist auch was ich hier von Mose lerne. Er war nicht zufrieden mit dem Status quo. Er hat gesagt, Gott, du kennst mich, ich habe Gnade gefunden, also gib mir noch mehr Gnade, lass mich dich noch besser kennenlernen. Und Gott lässt sich das nicht zweimal sagen. Der Herr antwortete Mose im Vers 17, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Gott lässt sich das nicht zweimal sagen, wenn ein Mensch zu ihm sagt, Herr, ich will heute mit dir leben, in einer persönlichen Beziehung, in deiner Gegenwart. Und es ermutigt Mose, jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, in Vers 18. Er aber sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Will alles von dir. Es gibt keinen Stillstand im christlichen Leben. Mose hatte dieses Herz. Gott, ich will mehr von dir. Müssen wir mehr wie Mose sein. Und Mose bittet hier um das Höchste, worum er bitten konnte, um die Herrlichkeit Gottes, um die Manifestation von all dem, was Gott ist. Wir würden vielleicht sagen, er wollte Gott pur sehen. Gott, ich will alles von dir. Ohne Wolke, ohne Schleier vor den Augen. Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. David hatte ein ähnliches Herz. Sagt, wie die Hirschkuh lechzt nach dem Wasser, so lechzt mein Herz nach dir, oh Gott. Es gibt mehr von ihm. Ich will dich besser kennenlernen. Es gibt immer mehr von ihm. Egal, wo du stehst in deinem Leben, in deiner Beziehung mit Gott, es gibt mehr von ihm, er ist unendlich. Und Mose will hier alles sehen, Gott pur. Und Gott antwortet im Vers 19, er antwortet, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Herr oder Yahweh, das ist der Gottesname, der Bundesname Gottes hier, der ich bin. Ich werde meinen Namen Yahweh vor dir ausrufen, ich werde gnädig sein, wie ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Und dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also wie gesagt, wir können nicht in die Sonne schauen. Gott sagt, du kannst es jetzt nicht ertragen in deinem irdischen Leib. Kein Mensch hat Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht. Im Himmel werden wir das eines Tages können. Aber jetzt kannst du es nicht ertragen. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Also Gott sagt ihm, Mose, du darfst sozusagen mein Nachglühen sehen. Kannst es nicht ertragen, mich pur zu sehen, wirklich von Angesicht zu Angesicht meine Herrlichkeit zu sehen. Ach, das war so sein Wunsch. Der Augustinus hat es auch mal gebetet. Er hat gesagt, lass mich sterben, damit ich dein Angesicht sehen kann. Aber was ich cool finde an Gott ist, dass Gott gewillt ist, dem Mose so viel von sich zu offenbaren, wie er fassen kann. So viel, wie er haben möchte. Ich glaube, das ist Gottes Herz. Gott ist kein Gott, der sich von uns versteckt, sondern wenn er so ein suchendes Herz sieht, das sich nach ihm ausstreckt, ich glaube, Gott ist gewillt, sich auf dem Level mit uns zu treffen, wo wir bereit sind, ihn zu treffen. Wenn du sagst, okay, ich gebe mich mit so ein bisschen zufrieden und hier irgendwie so einmal in der Woche Gottesdienst, mal irgendwo einen netten Gedanken und das war's und dann lebe ich wieder als Materialist und in dieser Welt und bla bla, dann okay, wird Gott dich im Gottesdienst treffen und dir begegnen und dich ansprechen. Aber er hat viel mehr für dich. Wenn du so ein Herz hast wie Mose, das sagt Gott, ich will dich erkennen, ich will dich persönlich erfahren. Heute, wenn wir das jeden Morgen sagen, ich glaube, Gottes Herz ist es, das zu tun. Und so viel zu geben, wie wir wollen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Das ist das Herz unseres Gottes. Darauf sprach der Herr zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln, wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerschmettert hast. Und halte dich für den Morgen bereit und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Und es darf niemand mit hinaufsteigen. Und dann lesen wir im Vers 5, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Der Name ist der Charakter Gottes. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, Yahweh, Yahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der die Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keinesfalls ungestraft lässt und so weiter und so fort. Was für ein wunderbarer Gott unser Gott ist. Gott ruft seinen Charakter, das wie er ist, wer ist, gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn. Wunderbarer Gott. Und Mose darf hier ein Bruchstück, Vorgeschmack auf Gottes Herrlichkeit sehen. Und ihr wisst, das Resultat davon war, dass Mose auf diese Art und Weise Gemeinschaft hatte mit Gott, dass sein Gesicht begonnen hat zu glühen. Und dann hat er eine Decke über sein Gesicht gelegt oder so ein Schleier, damit die Leute nicht sehen konnten, wie das Glühen nachlässt. Und wenn er wieder in Gottes Gegenwart gegangen ist, hat er wieder zu glühen begonnen. Und so ist es in unserem Leben. So werden wir zu Lichtern in dieser Welt, indem wir Zeit mit Jesus verbringen, uns von ihm beeindrucken lassen. Im 2. Korinther 3 heißt es, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn in seinem Wort offenbart und so werden wir verwandeln, indem wir ihn betrachten in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir sind nicht wie die Sonne. Wir können nicht von uns aus hier Licht produzieren, dass wir Jesus ähnlich sind, dass wir andere lieben, dass wir geduldig sind. Oh, ich habe von Natur aus so wenig Geduld. Ich lerne das immer wieder, wenn ich auf den Camps bin. Oh Gott, schenk mir Geduld, wenn du deine 11 Camper hast und wir wollen unseren Klodienst tun und das habe ich ihnen vorher gesagt und 2 sind auf dem Ende des Camps und 2 sind bei den Tieren unten und die anderen haben sowieso keinen Bock und verkriechen sich irgendwo und du musst ihnen nachlaufen. Oh Gott, schenk mir Geduld. Schenk mir Liebe für die Kids. Gib mir dein Herz. Das habe ich nicht in mir. Aber Gott erwartet es nicht, dass wir es in uns haben. Wir sind so wie der Mond. Wir dürfen uns anstrahlen lassen von der Sonne Jesus. Und wenn er uns anstrahlt, dann können wir Lichter sein in dieser Welt. Wenn er uns nicht anstrahlt, naja, dann haben wir Mondfinsternis. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wer in mir bleibt, das haben wir auch gesungen heute Morgen, wer in mir bleibt, der ist der, der viel Frucht bringt. Mose hat ein Stück von Gottes Herrlichkeit sehen dürfen, sein Nachglühen. Und ich glaube, das war das, was ihn getragen hat. Habt ihr euch schon jemals überlegt, wie Mose diese 40 Jahre Wanderung in der Wüste ausgehalten hat? Ich meine, hier haben wir Pastor Mose mit einer Gemeinde von 1-2 Millionen Leuten und die Lieblingsbeschäftigung von den Leuten ist zu murren. War voll negativ drauf. Oh, immer nur das Manna. Warum kriegen wir nicht mal Fleisch zu essen oder so? Wollen mal wieder so richtig nach Knoblauch und Zwiebel riechen, wie damals in Ägypten, so voll krasse Döner mit viel Zwiebel und viel Schaf. Und immer gemurrt. Und oh, warum hast du uns hierher geführt, um uns sterben zu lassen? Und es macht nicht Spaß, oder? Ich denke, ihr kennt so Situationen mit so wirklich negativen Leuten. Du willst was bewegen. Hey, Gott will uns ins verheißene Land führen. Er hat so was Gutes für uns vorbereitet. Lass uns vorangehen. Und alle sehen nur das, was nicht funktioniert. Und das wird nie funktionieren. Und warum das? Und warum das? Und warum das? 40 Jahre lang. Wie hat der arme Mose das ausgehalten? Ich glaube, einerseits, er wusste, dass Gott mit ihm ist. Hier diese Erfahrung. Gott hat gesagt, ich werde mit dir sein. Und das Zweite war, er hat ein Bruchstück von Gottes Herrlichkeit gesehen. Ich möchte noch ganz kurz ein paar andere Menschen anschauen, die Gottes Herrlichkeit gesehen haben. Stephanus zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 7. Vielleicht könnt ihr das mit mir aufschlagen. Und ich blicke auf die Uhr und ich sehe schon, dass wir nicht ganz hier durchkommen werden, was ich mir vorgenommen habe eigentlich. Aber lass uns kurz so ein paar Beispiele anschauen. Hier haben wir Stephanus, erster Märtyrer in der Kirchengeschichte, der erste, der sein Leben gelassen hat für Jesus, für seinen Glauben an ihn. Und ich habe mit meinen Jungs diese Woche auch viele Glaubenszeugnisse gelesen. Jennifer hat mir so ein Buch gekauft über Lebensberichte von Menschen, die ihr Leben für Jesus gegeben haben oder die Folter ertragen haben für Jesus. Und da gibt es so viele. Auch heute in muslimischen Ländern, in kommunistischen Ländern. Nordkorea ist ganz schlimm. Leute, die sich schlagen lassen und Beine brechen lassen und Fingernägel ausreißen lassen, die Zunge rausschneiden lassen, weil sie sich weigern, Jesus zu verleugnen. Wie machen die das? Wir werden es bei Stephanus sehen. Ich glaube, dass kein Märtyrer gestorben ist ohne den Beistand Gottes. Aber Stephanus hat hier eine sehr feurige Predigt hingelegt, die den Zuhörern nicht gefallen hat. Er war nicht so der sucherfreundliche Prediger, sondern er hat hier knallhart die Wahrheit gesagt, um es kurz zu machen. Und dann lesen wir im Vers, fangen wir im Vers 51 an, da haben wir so ein bisschen einen Vorgeschmack oder einen Geschmack auf das, wie er gepredigt hat. Er hat zu seinen Zuhörern gesagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Also ja, gibt ihnen hier wirklich ganz straight die Wahrheit. Ihr seid Prophetenmörder, ihr habt euch nie an das gehalten, was Gott gesagt hat. Ihr seid halsstarrig, ihr seid unbeschnitten. Er hat hier zu Juden gesprochen, ihr seid Heiden im Prinzip. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Weil sie wurden überführt vom Heiligen Geist, und sie haben aber nicht reagiert, Buße getan, sondern sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Auch ein interessanter Prediger. Seine Gemeinde hier hat mit den Zähnen geknirscht, als er gepredigt hat. Nicht auf die Schulter geklopft, gesagt, hey Bruder Stephanus, das war eine super Predigt, sondern boah, es hat echt getroffen, hat sie durchbohrt in ihrem Herzen, und sie waren so zornig, dass sie mit den Zähnen geknirscht haben gegen ihn. Und wir lesen im Vers 55, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. War eine Gotteslästerung für die Juden. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als sie dies gesagt hatten, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Wie konnte Stephanus so sterben? Weil er gebetet hat für seine Mörder mit einem strahlenden Gesicht. Er wusste, Jesus ist bei ihm. Und er hat eine Vorschau erhalten auf die Herrlichkeit Gottes. Er hat Jesus zur Rechten Gottes gesehen, der aufgestanden ist, um ihn zu empfangen in seine Herrlichkeit. Und ich glaube, dass es jedem Märtyrer in der Geschichte so gegangen ist. Wenn wir schon hier bei Saulus sind oder bei Paulus sind, wie konnte Paulus all die Leiden ertragen, die er erfahren hat? Könnt ihr im 2. Korintherbrief nachlesen, da gibt es so eine Kurzbeschreibung, was er alles erlitten hat für Jesus, wie er von den Juden verprügelt worden ist und von den Römern verprügelt worden ist und schlaflose Nächte und Angst und Kälte, und einmal ist er gesteinigt worden, dreimal hat er Schiffbruch erlitten, all diese Dinge, die er gelitten hat um Jesu willen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass nachdem der Paulus sich bekehrt hat, Gott ihm gezeigt hat, all das, was er für seinen Namen wird leiden müssen. Ich meine, was hättest du getan mit dieser Vorschau auf dein Christenleben? Irgendwie so ganz anders, als wir manchmal predigen, so komm zu Jesus und dann wird alles toll und schön und gut, und es gibt diejenigen, die sagen, dann wirst du immer reich sein und reich und schön und gesund sein. Hier, Paulus kriegt die Vorschau auf sein Leben, du wirst gesteinigt werden, du wirst krank sein, du wirst verprügelt werden, du wirst schlaflose Nächte haben, du wirst Hunger haben, du wirst Schiffbruch erleiden, die Menschen werden dich hassen. Was hättest du getan? Weißt du noch, ob ich nicht vielleicht gesagt hätte, schön Herr, ich habe aber schon andere Pläne für mein Leben, vielleicht suchst du einen anderen Apostel Paulus, bin sicher laufen noch andere hier rum, die du gebrauchen könntest. Aber wie konnte Paulus all das ertragen? Paulus hat gesagt, ich jage auf dieses Ziel zu, den Kampfpreis meiner Berufung. Nach oben in Christus. Ich glaube, der Schlüssel ist im 2. Korinther 12. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, dahin zu gehen. Aber Paulus hatte dieses Erlebnis, vielleicht war es zu dem Zeitpunkt, als er gesteinigt wurde, wo er den Himmel gesehen hat oder eine Vorschau auf den Himmel erhalten hat, die Herrlichkeit Gottes. Und er hat gesagt, ich kann gar nicht drüber reden, es wäre gar nicht richtig, drüber zu reden. So herrlich, so wunderbar war das. Ich glaube, das war, was ihn getragen hat. Wie er all diese Entbehrungen ertragen konnte und so radikal für Gott leben konnte. Selbe gilt für uns. Jesus hat zu uns gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst. Nicht verwöhne sich selbst. Oh Jesus, ich folge dir nach, weil du mich dann reich machst und mich gesund machst. Und wenn ich nur genug Glauben habe, dann darf ich alles beanspruchen, was ich will. Der schöne Cola-Automat Jesus. Oh, dem folgen wir gerne nach. Aber Jesus sagt, nee. Wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst. Und folge mir nach. Und manchmal kostet es ganz schön. Vielleicht machen sich Leute lustig über dich. Vielleicht kostet es sich deinen Job, weil du keine Kompromisse eingehen willst. Das ist nichts gegen das, was andere Christen bezahlen. Die bezahlen mit ihrem Leben, mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Freiheit. Aber das ist Realität. Und Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Aber das Coole ist, gleich nachdem er den Jüngern das gesagt hat, hat er ein paar Jünger mitgenommen auf den Berg der Verklärung und er ist verwandelt worden und sie durften seine Herrlichkeit sehen. Eine Vorschau auf das, was kommt. Und Jesus sagt 4-mal im Johannesevangelium, dass wir dort sein werden, wo er ist. Zum Beispiel Johannes 17, Vers 24. Da betet Jesus und sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, so gehören auch wir, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Oder Johannes 14, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das gibt unserem Leben die richtige Perspektive, oder? Diese Herrlichkeit Gottes sehen im Glauben. Korintherbrief steht, jetzt sehen wir undeutlich wie durch einen Spiegel, aber eines Tages werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Der Apostel Johannes sagt uns, es ist noch nicht sicher, wie es genau sein wird, aber eines wissen wir, dass wir ihm gleich sein werden. Wir werden ihn sehen, so wie er ist. Also wir dürfen vorausschauen auf den Himmel, auf die Herrlichkeit Gottes. Paulus sagt, ich kann gar nicht drüber reden. Jetzt sind wir wie kleine Kinder, die sagen, Abba, Papa. Aber eines Tages werden wir ganz sprechen können. Wir werden gereift sein, unser zögerndes Vertrauen, unsere geteilte Liebe, unsere unwürdigen Gebete oft werden vollendet sein, völlig zur Reife gebracht. Und so, da ist ein Ziel, von Angesicht zu Angesicht in Gottes Herrlichkeit, wo wir selbst verherrlicht sind, Jesus ähnlich, wo wir ertragen können, ihn von Angesicht zu Angesicht, Gott pur zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen, an einem herrlichen, perfekten Ort, in einer perfekten Gemeinschaft mit ihm. Also unser christliches Leben ist eine ständig wachsende Beziehung und das, was hier so unvollkommen beginnt, das wird eines Tages vollendet sein. So etwas haben wir noch nie gesehen. Wir kennen nur die Erfahrungen auf der Erde. Wir können gar nicht drüber reden, sagt der Paulus. Deswegen, wenn in der Bibel der Himmel beschrieben wird, wird oft im Negativ beschrieben. Es wird keine Tränen geben, es wird kein Leid geben, kein Tempel, keine Nacht. Aber wer kann es wirklich beschreiben? Wir werden sein wie Jesus. Das langt mir eigentlich. Es gibt keine schönere, heiligere, heilere, glücklichere Person als ihn. Wir sind nur Fremde hier. Ich komme zum Schluss langsam. Wir sind nur Fremde hier, nur auf der Durchreise. Wir campen hier nur. Leute sagen vielleicht, ihr seid religiöse Spinner, wenn ihr für die Ewigkeit lebt, für das Unsichtbare lebt. Zu gut für diese Welt irgendwie, zu abgehoben. C.S. Lewis hat gesagt, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt getan haben, genau jene sind, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Es ist, seitdem Christen aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, dass sie so ineffektiv in dieser Welt geworden sind. Und das kann ich nur unterschreiben, wenn man sich umguckt. Auf welchem niedrigen Niveau viele Christen heute leben. Und mich persönlich fordert es auch heraus. Es ist, weil wir feststecken in dem Hier und Jetzt, in dem Materiellen. Weil wir Gottes Reich aus dem Blick verloren haben, dass er hier ist. Dass es eine Herrlichkeit gibt, für die wir Botschafter sind. Das ist so, um Gutes tun zu können, brauche ich Perspektive. Um Leid ertragen zu können, Verfolgung ertragen zu können, brauche ich Perspektive. Und das dürfen wir wissen, wir sind nur auf der Durchreise, das ist nicht unser Zuhause. Unser Sinn, der Sinn unseres Lebens, die Erfüllung all unserer Hoffnungen und Wünsche, wonach unser Herz sich wirklich sehnt, unsere Schätze, die liegen viel höher. Der Himmel wird die Erfüllung sein. Aber wir dürfen auch wissen, wenn wir für Gott leben in dieser Welt, dann können wir Schätze sammeln im Himmel. Dann wird das wirklich ewig Bestand haben, was wir für ihn tun. Es wird nicht umsonst sein oder sinnlos sein. Über Mose heißt es in Hebräer 11, Mose zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Also manchmal einen Schritt zurück zu machen und das große Bild anzusehen. Was heißt das für unseren Alltag? Ich meine, das ist ja das, worauf es ankommt. Christsein, wie soll ich sagen, Hauptanteil unseres Christseins spielt sich ja nicht sonntagmorgens im Gottesdienst ab, ne? Oder wenn wir hier in der Gemeinde sitzen. Die Frage ist, welchen Unterschied macht dein Christsein in deinem Alltag? Wenn du in der Küche stehst, Kartoffeln schälst, wenn du in deinem Büro sitzt, in den Computer tippst, wenn du dein Klo putzt. Was für einen Unterschied macht es, dass du Christ bist? Wie kann ich das mitnehmen in meinen Alltag hier, Perspektive gewinnen, diese Reichtümer in Christus? Ich denke diese zwei Sachen. Ich darf wissen, Jesus ist bei mir und ich darf wissen, ich bin auf dem Weg in den Himmel, in seine Herrlichkeit und ich werde belohnt werden für alles, was ich für Christus tue. Und im Kolosserbrief steht, was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Unser christliches Leben ist nicht geteilt. Alles, was wir tun, tun wir für ihn. Und wenn wir es für ihn tun, dann werden wir belohnt werden. Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag ruhen. Unsere Arbeit ist Gottes Dienst, wenn wir sie für ihn tun. Und wisst ihr was, wenn wir sie für ihn tun, dann werden wir sie gut tun und dann werden wir ein Zeugnis sein. Und Licht sein für die Menschen an unserem Arbeitsplatz oder in unserer Familie, wenn ihr Hausfrauen seid und euch um die Kinder kümmert. Hey, was für eine hohe Berufung, eure Kinder zu Jüngern Jesu zu machen, sie zu erziehen, um Licht zu sein, Jünger Jesu zu sein in dieser Welt. Was für eine hohe Berufung. Können wir es aus eigener Kraft? Nein, ganz sicher nicht. Aber mit ihm, in dem Bewusstsein, dass er bei uns ist. Und mit dieser Perspektive, dass es ewig zählt, was ich für ihn tue. Bruder Lawrence hat es gelernt. Er hat ein Buch geschrieben über das Leben in der Gegenwart Gottes. Das war so ein schräger Mönch aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich, ein Franzose. Der hat in der Klosterküche gearbeitet. Das war sein Job, das war seine Berufung. Aber er hat so dieses Bewusstsein von Gottes Gegenwart gehabt, dass er so gebetet hat, o Herr, der Kochlöffel und der Kochtöpfe. Er hat mit Gott geredet, während er gearbeitet hat, und er hat gesagt, für ihn war seine Küche seine Kathedrale. Der Gottesdienst ist weitergegangen, wenn er Kartoffel geschält hat und gekocht hat und geputzt hat. Mit allem, was wir tun, können wir Gott anbeten. Und wenn ich weiß, dass ich belohnt werde für das, was ich für ihn tue, das gibt mir Perspektive. Das gibt dem Ganzen einen Sinn und einen Wert. Also wir dürfen Jesus anbeten hier mit Liedern in der Gemeinde, indem wir unseren Nächsten dienen, indem wir Geschwister ermutigen, indem wir Leuten von Jesus erzählen, aber auch ganz konkret in unserem Alltag, mit dem, was wir alltäglich tun. Wenn wir es nicht für uns selbst tun oder für die Kohle, die wir verdienen, oder um die Familie zu erhalten oder dass ich mir mein schönes Haus leisten kann, sondern indem ich es für ihn tue. Auch in dem Wissen, dass alles, was ich verdiene, eh ihm gehört. Und er bestimmen darf, was ich damit tue. Und das ist cool. Wir haben einen himmlischen Arbeitgeber. Und wir dürfen wissen, erstens, wir sind nie allein. Jesus ist da. Ich muss keine Aufgabe allein machen. Er weiß, wie es mir geht. Er hilft mir. Und zweitens darf ich wissen, ich bin nur auf der Durchreise. Das ist nicht mein Zuhause. Und wenn ich ankomme in Gottes Herrlichkeit, dann wartet die Belohnung auf mich. Es ist nichts umsonst oder sinnlos. Also nächstes Mal, wenn der Chef unfreundlich ist, kannst du ja denken, oh, vielleicht bin ich noch weit im Himmel. Perspektive, Schritt zurück. Jesus, du bist da. Hilf mir, ihn zu lieben. Wenn ich versucht bin zu sündigen, Jesus, hilf mir, du bist da. Gib mir die Kraft zu widerstehen. Das hast du mir verheißen. Wenn dich der Satan nervt, kannst du wissen, ich bin auf der Siegerseite, ich werde bald im Himmel sein. Wenn die Selbstsucht dir Recht verlangt und sagt, was für einen Unterschied macht es schon, dein Opfer hier, darfst du wissen, ich bin auf dem Weg im Himmel. Ich werde belohnt werden dafür. Und Jesus ist bei mir. Wenn du Sorgen hast, dann darfst du sie auf Jesus werfen und darfst diesen Frieden erfahren. Das Verstehen übersteigt. Und wieder diese Perspektive. Unser Leid, unsere Sorgen, es wird nicht für immer sein, nur eine ganz kurze Zeit. Das macht es uns einfacher, das zu ertragen. Wenn du Streit hast mit einem Bruder und einer Schwester, wirst du wissen, okay, wir werden die ganze Ewigkeit miteinander verbringen, vielleicht versöhnen wir uns. Schon hier wäre ein guter Ansatz. Wir brauchen Perspektive. Wir müssen geistlich sehen, dass Jesus mit uns ist und dass wir auf dem Weg zu ihm sind. Ich lese euch eine letzte Schriftstelle vor und mache mal wirklich Schluss. 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18, da schreibt Paulus, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert, denn das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Und vielleicht höre ich mit einer Geschichte auf, die habe ich schon mal erzählt, manche kennen die. Eine wahre Geschichte von einem Missionsehepaar, die 40 Jahre lang in Afrika als Missionare gedient haben, Entbehrungen auf sich genommen haben, nicht viel hatten hier Irdisches anzubieten und waren auf der Rückreise, auf dem Schiff damals, zurück nach Amerika. Und auf demselben Schiff war der Präsident Roosevelt. Und als das Schiff in den Hafen in New York eingelaufen ist, sind da die Menschenmassen gestanden und es gab Feuerwerk und die Begrüßungssalve und die Garde, alles was da ist, um den Präsidenten zu begrüßen. Und diese Missionarsfrau ist ein bisschen entmutigt geworden und hat zu ihrem Ehemann gesagt, boah, der Präsident war hier auf Safari, hat sich vergnügt hier ein paar Tage in Afrika und wird hier mit einem Pomp begrüßt und wir haben unser Leben für Jesus gegeben am Missionsfeld. Und ist keiner da, der uns begrüßt. Und sie war ein bisschen entmutigt. Und ihr Mann hat sie angesehen und hat gesagt, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Und das ist die Wahrheit auch für unser Leben. Wir sind noch nicht zu Hause. Unsere Belohnung wartet noch da oben. Also lasst uns Perspektive bewahren. Lasst uns in dem Bewusstsein leben, dass wir Aliens sind. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und dass Jesus mit uns ist. Wir sind nicht allein. Wir sind unterwegs in seine Herrlichkeit, in unser himmlisches Zuhause. Und dafür wollen wir leben. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns immer wieder herausforderst in unserem persönlichen Glaubensleben. Und ich danke dir, Herr, dass es kein Ende gibt von dir, kein Ende, dich zu kennen. Es immer mehr gibt und darum möchte ich bitten, Herr, für alle, die Perspektive verloren haben, dass du uns neu begegnest in deinem Wort, wenn wir dich betrachten und Abendmahl feiern, wenn wir Gemeinschaft haben. Herr, dass wir dich sehen in unseren Brüdern und Schwestern und in allen Menschen, weil du hast gesagt, was ihr für sie getan habt, für den Geringsten, das habt ihr mir getan. Herr, dass wir sehen, dass du mit uns bist und dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Hast du uns bewiesen, dass du uns lieb hast, dass du für uns bist, dass du Wohlwollen für uns hast. Hast du uns bewiesen, als du an den Kreuz gegangen bist für uns, Jesus, um unsere Schuld zu bezahlen und uns frei zu machen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und ich bitte dich, erinnere uns immer wieder dran, lehr uns, Herr, bewusst in deiner Gegenwart zu leben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.